Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ich nehme mal ganz schwer an, wenn Sie was verschenken zu Weihnachten. Viele tun das ja gar nicht, was auch okay ist. Aber wenn, dann gehen Sie dafür nicht aufs Klo wie die Caganier in Katalonien, sondern Sie haben es bereits eingekauft oder Sie warten jetzt Tag für Tag sehnsüchtig nicht aufs Christkind, sondern auf den Paketboten. Haben Sie Nachrichten, Nachsicht mit all denen, die in der letzten Woche vorm Fest Geschenke ausliefern müssen? Auch wenn dabei nicht immer alles glatt läuft, das ist jetzt wirklich ein schlecht bezahlter Knochenjob. Die freuen sich über Trinkgeld. In der Feuilleton-Presseschau mit Lotta Wieden, da geht es um einen Weihnachtsbrauch, für den man die Geschenke oft schon seit Jahren im Keller hat.
Wichteln am Arbeitsplatz gehört, das lesen wir in der Süddeutschen Zeitung, zu den eher ambivalent wahrgenommenen Errungenschaften der modernen Betriebskultur. Was als teambildende Maßnahme ersonnen wurde, sorge in der Vorweihnachtszeit jedoch oft für zusätzlichen Druck. Was könnte die gestressten Menschen aus der IT erfreuen, was die ehrgeizigen Projektmanager und Gnade jenem Kollegen, der den Chef zugelost bekommt. Mit solchen Gedanken stimmt uns SZ-Autor Michael Morstedt nicht nur auf den Endspurt Richtung Heiligabend ein, sondern verweist zugleich auf ein relativ junges Phänomen des sich gegenseitigen Beschenkens, das sich im Internet ausgebreitet hat, genauer auf der Internetplattform Reddit. Die Rede ist von Reddit Gifts. Wie der Name vermuten lässt, beschenken sich hier vollkommen fremde Personen. Insgesamt, so Michael Morstedt, machen mehr als 200.000 Menschen aus mehr als 140 Ländern mit. Warum sie das tun? Nun, um anderen eine Freude zu bereiten. Empfohlen wird, dass die Geschenke einen Wert von 20 US-Dollar nicht überschreiten. Aber es gibt auch Ausreißer. Etwa als Bill Gates oder zumindest seine PR-Personen einmal den Wunsch verspürt haben, mitzuwichteln. Der Empfänger habe sich über ein sehr schweres Päckchen freuen dürfen, erzählt Morstedt. Gerade zu Corona-Zeiten, so schrieben viele Reddit-Nutzer in bewegenden Worten, habe der Geschenkeaustausch positive Wirkung auf ihr Wohlbefinden. Leider hat die Plattform bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass das diesjährige Wichteln das letzte sein wird. Und damit zu einer Nachricht, die nicht nur die SZ, sondern sämtliche Feuilletons an diesem 20. Dezember beschäftigt. Wer ihn jemals auf seinen Streifzügen durch europäische Städte begleitet hat oder auf Ausflügen mit seinem Londoner Büro, wird sich unwillkürlich fragen, wie ein so feinsinniger Menschenfreund einer Bauphilosophie verfallen konnte, die oftmals so ruppig, so technikfixiert und in Teilen so inhuman daherkommt, schreibt die Welt über den am Samstag im Alter von 88 Jahren verstorbenen Architekten Richard Rogers. Seinen Namen verbinden die meisten mit dem Centre Pompidou in Paris. Eine Kulturmaschine, wie sie es zuvor noch nicht gegeben hat, erinnert uns Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Kein im bürgerlichen Beige und Klassik-Weiß gehaltener Tempel der Kunstverehrung, kein Walhall, sondern eine riesige Werkhalle für das, was seitdem nicht ohne Grund Kulturproduktion heißt. Rogers habe hier, wie in vielen späteren Bauten, weniger das Skulpturale des Betons gefeiert, als das Drama all der Funktionen und Flüssigkeiten, die den Baukörper am Leben halten, aber sonst kunstvoll hinter einer ebenmäßigen Fassade versteckt werden. Am Pompidou krempelte er die Eingeweide nach außen, Heizung, Luftzufuhr, Wasser, Strom, Rolltreppen, Aufzüge, all das landete popbunt lackiert an der Außenseite. Das wirkte nicht im klassischen Sinne schön. Viele Besucher, so Niklas Mark, standen vor dem Bau so sprachlos wie Anatomiestudenten vor einem gehäuteten Lebewesen, dessen Muskeln, Adern und Knochen plötzlich sichtbar werden. Wirkte aber umso energievoller und im Inneren sorgte es für maximale Flexibilität und Offenheit. Auch der Tagesspiegel verbeugt sich vor Richard Rogers und erinnert uns daran, wie lange es brauchte, bis die Pariser Stadtgesellschaft das Pompidou akzeptierte. Ganz ähnlich bei Lloyd's of London, erbaut zwischen 1979 und 1986. Auch dieser große Bau hatte anfangs starke Akzeptanzprobleme, gehört aber heute zu den Wahrzeichen der Londoner City. Wie sehr Rogers die großen Hallen liebte und alles einengend gemütliche Miet, zeige auch sein mehrere Etagen hohes Privathaus im Londoner Stadtteil Chelsea, in dem er die Decken entfernen ließ, sodass es selbst wie eine provisorisch besiedelte Fabrikhalle aussah, schreibt Niklas Mark. Prinz Charles bejammerte einmal, dass Rogers Architektur untypisch sei für England, was man, so mag, nur sagen könne, wenn man unter britischer Architektur bewohnbare Tweedsackos oder Chesterfield-Sofas mit Türen und Fenstern verstünde. Für ihn dagegen stehe Rogers in einer großen Tradition britischer Italienbegeisterung, die immer auch eine Begeisterung für die konstruktiven Meisterwerke war, die großen öffentlichen Bauten der Renaissance.